Machen wir weiter bei unserem Jakob. Und zwar 1. Mose 27. 1. Mose 27. Wir überschlagen das Kapitel 26 schweren Herzens, weil sie wollten ja den Jakob haben und im Kapitel 26 steht gar nichts vom Jakob, sondern bloß vom Isaac und der Rebekka. Aber ich habe über dieses Kapitel 27 vor vielen Jahren einmal eine Predigt gehalten und da denke ich noch oft daran, von den verschütteten Wasserbrunnen, wo die Philister die Brunnen immer wieder zugeschüttet haben. Und der Isaac hat eine Riesengeduld gehabt und hat immer wieder neue Brunnen gegraben. Trotz des Streites, aber das haben wir heute Abend nicht als Thema. Sondern wir lesen jetzt von Kapitel 26, Verse 34 und 35, noch diese zwei Verse. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudith, die Tochter Beris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Das ist auch wichtig mit der Basemat und der Jehudith, da will ich nachher noch was dazu sagen. Die machten Isaac und Rebekka lauter Herzeleid. Und es begab sich, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und Isaac sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Und mache mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bringe mir's herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Bücklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gerne hat. Da sollst du deinem Vater hineintragen, dass er's esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist roh, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten, und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes, Feierkleider, die sie bei ihm im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände, und wo er glatt war, am Halse. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hat, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn: Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Das ist schwer zum Lesen. Er antwortete: Der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaac zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaac, und als er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esau seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach: Bist du mein Sohn Esau? Er antwortete: Ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbrett, das dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß, und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füße fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dich verflucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbrett deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir denn nun keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm, siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her, von deinem Schwert wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen, aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Es geht in der ganzen Geschichte um den Segen Gottes. Was ist denn der Segen? Gottes Nähe, Gottes Wirken, Gottes Macht. Es wird ja heute wieder viel über den Segen gesprochen. Spielt eine große Rolle die Segnungsgottesdienste. Sie haben viel davon gehört. Der Mesner der Stiftskirche hat mir ganz erregt erzählt, dass er ein Pfarrer gewesen aus Cannstatt, der hätte am Samstag das Brautpaar nicht mehr eingesegnet, sondern hätte dieses Brautleute hätten sich gegenseitig eingesegnet. Wir hätten auch keine Kniebank mehr gehabt. Also was alles in dem Kasperles-Theater unserer Kirche noch kommt, an neue Tricks. Super. Da stellen die Leute sich das auch irgendwo magisch vor, so wie man dann irgendein Amulett trägt, wenn man so einen Segen hat, dann funktioniert das. Was ist das? Dass ich im Ernst die Nähe Gottes einem Menschen zuspreche. Ich bitte sie immer wieder, und ich habe das in 22 Jahren vertreten. Mir erinnern sich viele, ich glaube in den ersten Jahren habe ich noch viel mehr getan als heute, weil es heute so Mode ist. Ich bitte sie, segnen sie ihre Kinder abends beim Einschlafen. Sagen sie ein Segenswort. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Für Kinder wunderbar. Das ist doch der Zuspruch. Ganz wichtig ist doch bei den Schwerkranken, doch nicht bloß für uns, es macht doch auch kaum ein evangelischer Pfarrer, dass wir die Hände auf die Kranken legen und das Bibelwort ihnen zusagen, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Amen. Und das will ein Kranker wissen, dass es einem zugesprochen wird. Die gleiche Sache ist auch im Wort zugesprochen. Jetzt darf das nicht eine Konkurrenz werden, dass einer sagt, das habe ich überhaupt noch nie gewusst, sondern Gott hat uns gesegnet mit allen himmlischen Gütern in Jesus Christus. Da ist der Segen da, aber manchmal ist es ein Zeichen, so wie ich bei Konfirmanden segne, wie ich ein Brautpaar segne und wie wir auch am Ende des Gottesdienstes segnen. Ich habe ja persönliche Vorbehalte, dass ich nicht Ich möchte alles vermeiden, was in der Weise eines priesterlichen Missverständnisses für den Profitheologen aussehen kann. Aber ich möchte, dass das allgemeine Priestertum der Gläubigen wieder praktiziert wird. Ich halte es aber nicht für gut, wenn wir etwa in Gottesdiensten das haben, und ich würde dieser Praxis nie zustimmen können, wie es heute Land auf Land abgemacht wird, dass man sagt, jetzt segne deinen Nebenmann. Das heißt, in meiner Bibel lege niemand zu bald die Hände auf. Ich weiß auch, wie viel Unfug passiert ist. Ich habe junge Leute gekannt, die irgendwo von einem Evangelisten einen Segen bekommen haben, er sei berufen zu großem. Mir erzählte jetzt ein Missionar, den ich zufällig traf im Flugzeug auf der Rückreise von Brasilien, dass er sagt, erzählte mir von einem psychisch Kranken, der auch irgendwo von einem Evangelisten die Segnung erfahren hat, er werde einmal eine große Gemeinde leiten. Ich habe Gott noch nie gehört, dass er von groß und klein so Unterschiede macht. Ich denke, Gott setzt uns in Aufgaben. Ich habe immer Sorge, dass irgendetwas Menschliches dazwischen kommt. Wenn Gott einen Segen gibt, dann spricht er mir seine Nähe zu, seine Hilfe, seinen Beistand. Und das ist das, was wir tun können. Und das ist noch eine praktisch eine Verdinglichung des Wortes, dass ich dem Kranken es noch spürbarer sage, und das ist wichtig fürs Kind, ist auch für uns ganz wichtig, dass ich es nochmal zugesprochen bekomme. Und das ist was Schönes. Wir machen auch die Aussegnung bei Toten. In unserer modernen Städte gibt es das gar nicht, bevor ein Toter aus dem Haus getragen wird. Das habe ich immer gern gemacht. Bin gern nochmal hingegangen und sage da, segnen wir nochmal das Haus und die Familie, und wenn man da Abschied nimmt, auch jetzt vor dem Weg, bevor man zum Friedhof geht. Also, das ist alles in der Bibel drin, aber der Segen kann nicht mehr geben, als das Wort uns gibt, als uns Christus schon schenkt. Wir haben erlebt, dass dieser Jakob die Erstgeburt kaufen wollte. Man kann das ja nicht verkaufen, das geht ja nicht. Sie können ja, wenn Sie der Zweite sind, das nicht mit irgendwelchen Tricks machen, auch nicht mit der Deutschen Bundesbank und nicht mit Gold aufwiegen. Also es war ja ein Trick. Und Sie sehen, dass dieser Jakob von Anfang an etwas geahnt hat vom Segen Gottes. Und das ist das Große. Schlimm war doch bloß, dass er es mit fleischlichen Mitteln wollte. Dass er nach dem Segen trachtet, das ist positiv. Gottes Ziel wäre doch sowieso zum Erreichen gewesen. Wir sind so dumm, dass wir immer wieder mit menschlichen Mitteln was machen. Und da können Sie sich selber auch, so wie mich, auch packen. Dass wir immer wieder meinen, wir müssen Druck anwenden. Wir müssen Tricks anwenden. Wir müssen zu irgendwelchen fleischlichen Mitteln greifen. Eltern haben oft nicht die Geduld, bis ihre Kinder sich bekehren. Man darf es nicht mit fleischlichen Mitteln probieren. Wenn Gott seinen Plan durchsetzt, darf man beten und geduldig sein und warten. Und das war beim Jakob so schlimm, dass er es wollte. Der Esau war ein Mensch, der für den Segen Gottes nicht viel übrig hat. Das war ein diesseits bezogener Mensch. Wir haben da so ein Psychogramm letztes Mal entworfen von diesem oft flüchtigen Menschen. Er war auch sicher athletisch, er war ein Weltmensch, er hat eine Figur gehabt, war ein Sportsmann. Aber er hat für das Wirken Gottes keine Spur gehabt. Und das, was an dem Jakob groß war, dass er mit seinem Leben nur eins will, den Segen Gottes. Das können Sie von Jakob lernen. Wenn Ihnen das wichtig ist, und sagen, mir ist nicht wichtig, dass ich reich werde, mir ist, aber irgendwie ist es ungemütlich. Was ist mit der Heizung? Findet ihr nicht so kalt? Geht's bei euch? Das ist bei mir gerade der Zug. Ne? Geht's bei euch? Ja, gut, na super. Dann ruhig. Was? Dann wunderbar, dann nichts ändern. Dass man sich mit der ganzen Leidenschaft danach ausstreckt, dass Gott uns segnet, dass Gottes Segen mit uns ist. Nun sind wir oft natürlich im Fragen, was ist bei mir los, wenn ich Pech habe im Beruf, wenn ich Schwierigkeiten in der Familie habe. Liebe Freunde, der Segen Gottes ist auch auf dem Kreuzesweg noch da. Auch da müssen wir aufpassen. Wir dürfen Segen nicht verwechseln mit äußerem Glück. Das ist in der Bibel nie gemeint. Das kann Gott in seiner Segensfülle geben, dass der Leib gesund ist und dass er mich überschüttet mit Gutem. Aber der Herr kann uns auch segnen, wie hat der Christ liebe immer gesagt, mit dem Segen von unten. So wie der Isaak die zugeschütteten Brunnen hat. Wer sich noch mal predigt, erinnert, das war der Segen von unten. Es gibt auch bestimmte Wegführungen Gottes, wo er uns ganz schwer dran nimmt. Das waren die Widerstände der Philister und es waren Segenswege. Und er hat die Geduld gehabt, zu warten, bis der Herr Lösungen schenkt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht meinen, Gott sei nur immer im Wohlgefühl, im Segen da. Sondern gerade auch auf schweren Wegen ist das ja der verborgene Segen, den man oft mit den Augen gar nicht vordergründig sieht. Und bitte, wenn das heute bei uns so missverstanden wäre, dass wir immer nur meinen, wenn wir alle Tage herrlich und in Freuden leben, dann seien wir gesegnet. Das stimmt nicht. Sondern wir wollen die Nähe Gottes erfahren, auch auf unserer ganzen Lebensführung. Und jetzt kommt, will ich über die Verheiratung was sagen. Das ist ja wirklich toll und hat mich auch wieder fasziniert, wie man da an alle Themen kommt, ganz praktische Lebensthemen. Darum gehört das Alte und das Neue Testament unlösbar zusammen. Er heiratet gegen den Willen seiner Eltern. Wäre sicher manchmal eine Versuchung für die Eltern, dass sie sagen, das müsste ich nicht für meine Kinder die Frauen raus, und zwar sicher gar nicht so schlecht früher, wo die Eltern ihre Kinder verheiratet haben, aber die Zeiten sind vorbei. Oft passiert dasselbe. Beim Simson war es ja so, dass der Simson über alle weisen und guten geistlichen Ratschläge der Eltern sich hinwegsetzte, weil er sagte, sie gefällt meinen Augen. Das war für ihn die Logik und darum habe ich die Frau gewählt. Rasseweib. Und das wollte er haben. Und bei dem Esau war es so, dass er heidnische Frauen heiratet. Warum er das getan hat, bei den meisten, die das tun, steckt ja dahinter die Behauptung, sie machen es aus missionarischen Gründen. Die Mission hat noch nie funktioniert. Komischerweise. Ihr könnt es sagen, was ihr wollt, erfahrungswert. Warum das nicht gelingt? Weil man sich in der Ehe nicht erzielen kann, auch nicht missionieren. Sie können überall missionieren. Im Neuen Testament hat St. Paulus nochmal ganz klar gesagt, dass Männer nur noch durch den stillen Wandel der Frau gewonnen werden können, aber auf keinen Fall durch die predigende Frau. Aber es sind Hunderttausende jedes Jahr, die diesen Irrweg gehen und sagen, mein Mann glaubt noch nicht, aber den habe ich im halben Jahr so weit. Fragen Sie mal nach 20 Jahren, wie es dazu geht. Vielleicht hat es der Esau hier sich auch so vorgestellt. Es waren Götzenanbeter. Und es ist ein schweres Stück, wenn man in einer Ehe so nah beieinander lebt und man hat im Wichtigsten keine Gemeinschaft. Ich möchte es immer wieder jungen Leuten klar sagen, morgen Abend im Jugendbibelkreis, wenn wir irgendwie drankommen im Bibeltext, reden wir an dieser Stelle immer glasklar. Aber man kann es eben, wie beim Esau, einem noch so oft sagen, er glaubt es eben nicht. Das ist ja die Eigenart des jungen Menschen, dass er es immer besser weiß. Und er sagt, ja, aber ich mache es ja ganz anders und ich missioniere ja viel besser als meine Eltern. Die Ehe von Isaac und Rebekka war auch keine besonders gute Ehe. Es gibt in der Bibel keine gute Ehe. Jede Ehe hat ihre Mängel. Da waren sie am Sonntag überrascht, was ich da sagte, über diese Stelle in 1. Mose 3. Vielleicht hat der junge Mann auch gesagt, ich mache sowieso alles viel vorbildlicher als meine Eltern. Auf jeden Fall, da gibt es viel überspannte Vorstellungen. Es geht nicht gut, wenn man nicht die gleiche Gemeinschaft hat und wenn man nicht das gleiche Ziel hat. Der Paulus hat noch einmal zu der ganzen Frage Stellung genommen mit ungläubigen Männern oder ungläubigen Frauen, ungläubigen Ehepartnern. Er sagt so, wenn jemand zum Glauben kam, und er hat einen ungläubigen Partner, dann ist der geheiligt durch die gläubige Frau. Er sagt es aber nie für die, die provozierend in eine ungläubige Verbindung reingehen. Das halte ich immer für vermessen. Man sieht oft die Schwierigkeiten schon vor der Eheschließung. Es ist für uns immer sehr schwierig, wenn wir auch mit Brautpaaren versuchen, noch drüber zu reden, es ist ja oft zu spät. Wir sehen auch die große Not heute bei jungen Leuten, um sie mal im ganzen Feld nochmal anzusprechen. Es kursieren da manche falsche Vorstellungen in der Gemeinde über unsere Praxis. Wir wollen nicht, dass unsere jungen Leute in der Paarbildung stehen, bevor sie sich öffentlich verloben. Weil das immer schwierig ist, dann holen sich die 14- und 15-Jährigen gleich ihre Beute und das hocken die da alle die Pärchenwirtschaft beieinander. Wir wollen bis sie sich öffentlich verloben, ist es ein freier Markt. Und wir sind einfach froh, dass es noch einen Raum der Begegnung gibt. Wir sind immer wieder in der Sorge und sie müssen viel für unsere jungen Leute beten. Das sind immer ganze Wellen und wenn das mal anfängt auf den Freizeiten, Sie wissen auch die Skifreizeiten, Jugendbibelkreisen so, dann sitzen sie so, das gibt es natürlich auch, dass dann eine Tochter einem bekennt und sagt, wir haben uns immer so gesetzt, dass du gerade in der Sichtlinie warst und wir gerade einander uns in die Augen gucken können, wenn wir beim Bibelkreis dann überguckt haben zu dir, wo du so treu in der Mitte warst. So sind ja junge Leute. Aber trotzdem ist es was Wichtiges, dass es sich nicht zu früh binden. Weil das ist eine ganz notvolle Sache, sie können die Spannung nicht aufrechterhalten. Das kann man auch nicht als älterer Mensch. Und es gibt auch hier viel unklare Vorstellungen und falsche Verhältnisse, auch noch bei Rentnern. Und wir wollen deshalb hier ein ganz klares Verhältnis um des Segens willen leben. Und das ist ja auch schon, dass hier der Esau einer war, der für den Segen nicht brauchbar war. Es ist eben nicht bloß ein Randthema, das nicht damit zusammenhängen würde, sondern dass wir einfach immer wieder unsere jungen Leute bitten und sagen, ihr könnt mit 15 und 16 Jahren ja auch noch nicht heiraten. Das hat ja noch gar keinen Wert, deshalb hat es auch keinen Wert, wenn ihr zu nah zusammen seid und wenn die Bindung dann schon läuft. Nun wissen Sie auch eine Schwierigkeit, die ich nochmal ansprechen will. Es gibt auch immer wieder Leute, und das tut einem auch weh, wo man sagt, es ist ein Geschah, da hat jemand auch keinen Ehegatten gefunden. Das ist heute oft eine Not, auch in christlichen Gemeinden. Mir tut es leid, ich habe keine Bedenken auch gegen eine Ehevermittlung. Es gibt ja auch evangelikale Ehevermittlung. Manches in der rationalen Weise besser getan für einen, der sagt, ich hätte mich gern verheiratet. Da ist bestimmt nichts dagegen einzuwenden. Aber das Entscheidende ist bei jeder Ehe das Gebet, dass der Herr in diesen Lebensbindungen führt. Es fällt nie ein Zettel vom Himmel runter. Manche wartet vielleicht auch zu lang. Man muss auch manchmal natürlich sich ein bisschen umschauen. Das ist Ehe ist auch ein menschliches Geschäft, muss man auch mal ganz reden. Aber es ist wichtig, dass es geistlich stimmt und dass man sich auch in den anderen Zielen, wie man sein Leben gestalten will, einig werden kann. Später kann man nichts mehr machen, wenn man es nicht vorher einig hat. Beim Isaac war es so, da hat ja der Eliezer die Frau suchen müssen. Da heißt in Kapitel 24, Vers 63, wie der Eliezer zurückkommt, der Knecht vom Abraham und diese Rebekka mitbringt, dass der Isaac war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend, hob seine Augen auf und sah das Kamele, der kam. Was hat er gebetet? Bestimmt auch für seine Verheiratung. Und das ist eben eine Lebensführung, das setzt aber menschliche Aktivität nicht außer Kraft. Der Knecht hat ja auch ins ferne Land gehen müssen und hat eine Braut suchen müssen. Also man kann es nicht so, ich möchte das bloß sagen, für die, die sagen, darf ich das? Ja, ich darf. Aber man darf auch beten und das sind Fügungen vom Herrn. So viel zum Eheseminar, mehr wollen wir jetzt heute Abend nimmer drüber reden. Bloß, er machte seinen Eltern lauter Herzeleid. Was war das? War das bloß Empfindlichkeit? Im Hebräischen steht noch was anderes da. Helmut Frey hat es in seiner tollen Auslegung beschrieben. Er machte seine Eltern voller Verbitterung. Das war nicht gut. Es kann ja auch passieren, dass man gegen seine Schwiegerkinder oder gegen seine eigenen Kinder verbittert wird in der Reibung. Passen Sie davor auf, dann werden Sie selber von der Sünde gepackt. Das darf nicht passieren. Wenn Sie ungläubige Kinder haben oder Kinder, die in Not machen, Sie dürfen nicht die Türe zuschließen. Dürfen Sie auch nicht. Und Sie müssen in der Liebe bleiben. Das, was Isaac und Rebekka gemacht haben, das war auch furchtbar. Und das ist schlimm, wie hier etwas sichtbar wird in der Bibel von des Menschen Unvermögen, schwierige Situationen durchzustehen. Wir können es alle nicht besser. Aber in der Bibel werden die Mängel und die Schäden offen genannt. Und das mit dem Herzeleid ist so ein bisschen romantisch. Das, was Helmut Frey hier sagt, ist sicher richtig. Da war eine ganz tiefe Spannung zwischen den Generationen da und das ist furchtbar. Und gucken Sie, dass der Friede einkehrt in Ihren Familien. Ich weiß, wir haben ja viele, viele Gespräche an diesem Thema. Manchmal ist es unheimlich schwer. Ich weiß auch, was gelitten wird in den Familien. Und wo Sie oft sagen, wir halten es nicht mehr aus. Aber nehmen Sie es als Gebetsanliegen und sagen, Herr, du musst mit mir auch in die Zucht gehen, dass ich merke, wie ich jetzt weise handeln kann, damit keine Verbitterung entsteht. Verbitterung ist nie gut. Wo Junge gegen die Alten verbittert sind, die Alten gegen die Jungen. Und nun machen wir weiter mit Kapitel 27, mit der List Jakobs. Sie kennen diese Geschichte seit Ihren Kindertagen. Ach, Geschichten erzählen. Man braucht da nichts mehr drüber sagen. Man muss nur es einmal lesen. Und dann wieder und wieder lesen. Der Isaac ist blind, schwer, ein Lebensschicksal. Er ist aber gleichzeitig nimmer in der Lage, die Pläne Gottes zu erkennen. Das gibt es auch in der geistlichen Entwicklung. Er war doch ein Mann des Segens. Er weiß noch, dass er den Segen Abrahams weitergeben muss. Das Familienerbe. Und er ist blind für die Führungen Gottes. Oh, hoffentlich kommt das bei uns nie so weit. Es gibt so Leute, die immer meinen, sie wüssten alles, was Gott will, und sie sind trotzdem in der falschen Linie. Das kann ja bei uns sein. Das soll uns heute Abend treffen. Der Isaac, ein Glaubensvater, man sagt ein Erzvater, und doch, Gott kann es ihm nicht enthüllen. Es war nicht bloß die Senilität, Altersstarrheit. Er war eben nicht offen. Meine Großmutter, die war ja eine tolle Frau, die Frau vom Frankfurter Pfarrer Wilhelm Busch, von meinem Großvater, die hat uns Kinder immer erzählt und hat gesagt, oh, das war ganz böse, hat sie sich ganz eifert. Der Esau hat einen Lieblingssohn gehabt und die Rebekka, Isaac, und die Rebekka hat einen Lieblingssohn gehabt. Und das dürfen Eltern gar nie haben. Das ist mir so ein Fleisch und Blut, da war ich 4 oder 5 Jahre alt. Da hat sie immer wieder erbittert und gesagt, das ist sicher richtig. Auch hier sehen wir die Ehe. Das war sicher so ein Ausbalancieren. Die Rebekka hat sich dann an diesen, Sie kennen es ja aus Ihren Erfahrungen, dass man sich dann dahin halten will und sagt, weil die Ehe nicht mehr so richtig geht, wie sie mal war, und jetzt sucht man das. Und deshalb will der Isaac in seiner Sturheit jetzt den Esau segnen. Weil er vielleicht auch eine menschliche Nähe hat, vielleicht schon aus Opposition zu seiner Rebekka. Manches macht man ja in der Ehe nur der Frau zum Bussen. Ne? Oh Leute, wenn sich Liebe einmal abwindet, dann ist die Liebe verkehrt. Und es geht so wahnsinnig schnell, dass der Weg nimmer weit, dass man nur noch Hass hat, wo früher Liebe war. Passen Sie vor dem Weg auf. Hier steht's doch, damit wir daraus lernen. Und die Rebekka, Vers 5, lauscht. Stefan Zweig sagt, so machen es die Frauen immer. Nein, wir haben es beim Abraham, bei der Sarah. Nein, nein, sie sehen bloß das Verhältnis. Keiner traut dem anderen mehr. Das ist doch der Witz. Oh, die Männer lauschen genauso wie die Frauen. Das ist kein Unterschied. Das ist ja immer dumm, wenn man das auf die Geschlechter verteilen will. Sondern, das sehen Sie, wie schon das Misstrauen regiert. Und das ist so wunderbar bei der biblischen Geschichte, warum Gott gar nicht mehr wirken kann, wie man den Segen Gottes verliert. Manche haben gemeint, der Isaac sei auch irgendwo der Fleischeslust erlegen. Da habe ich immer ein bisschen Sorge. Ich meine, diese Leute waren viel größer als wir meinen, weil sie sagen, ja, warum hat er da so ein Essen, wie mir es gefällt? In der Bibel ist das nie schlecht, wenn man gern isst. Das sind auch Gaben Gottes. Sicher ist die Völlerei nicht gut. Auch das ist richtig. Aber hier steht nichts von Völlerei drin. Es kann auch wirklich sein, dass er sich vor dieser wichtigen Handlung stärken will und sagt, noch ein gutes Essen und dann möchte ich im Vollbewusstsein meiner Sinne, möchte ich meinem Sohn den Segen Abrahams weitergeben. Ist doch nicht schlecht. Man kann auch nicht predigen mit schlotternden Knien. Nicht? Man muss ja irgendwo an der Kraft sein, wenn man wirkt für den Herrn. Sie können einen Hausbesuch machen für Billy Graham und sagen, ich habe Durst und seit 4 Tagen nichts mehr gegessen. Gell? Da muss ich auch, also so, es ist nicht unbedingt falsch. Ich würde dem Isaac auch nichts Falsches unterschieben wollen, sondern er ist nicht in der Linie Gottes, er fragt auch Gott gar nicht danach. Und Gott hat doch da schon gehandelt und hat es doch schon festgelegt, wie sein Segen sein soll. Und jetzt gehen wir schnell zum Jakob. Trotzdem wird an der Schuld Jakobs nichts abgebrochen. Und die Bibel will ja gar nicht das, was wir jetzt so gern wollen, sagen, ja, der Jakob ist ja ein Böser. Ja, Sie sind ja auch ein Böser. Haben Sie gemeint, Sie sind anders nach unserer Sündenfallgeschichte vom Sonntag? Wir sind doch alle, alle gleichermaßen unterm Fluch. Und wenn Gott so einen Jakob nimmt und trotzdem wirkt, und das ist doch tragisch, dass wir Christen bis heute immer wieder meinen, mit falschen Mitteln müssen wir Gottes Ehre verteilen. Brauchen wir gar nie. Wir brauchen auch nie weltliche Mittel. Wie oft hat man es gemeint, mit Thron und Altar und allem müssen wir das Reich Gottes verteidigen. Wir brauchen auch nicht Gottes Wort verteidigen. Ach, das ist doch, Gott hat wieder Wege. Und gestern war ein junger Vikar da, der am ersten Tag seines Dienstes war, mich so gefreut, so ein junger Mann, so ein gläubiger Mann. Es gibt wieder so prächtige Theologen. Gottes Sache, hörten auf, wir hatten gestern unser Mitarbeitergespräch, was der ganze Saal hier voller Leute und wie viele junge Leute. Gottes Sache, hört doch nie auf. Lasst uns offen sein für die Wege Gottes. Er ist der, der seine Gemeinde baut. Er ist der Herr im Regiment und er ist groß. Die Rebekka hat ja eigentlich richtig gehandelt. Der Jakob war der Erwählte von Gott. Aber die falschen Mittel. Der Herr bewahre uns vor den falschen Mitteln. Gar nicht. Ist immer Schande gewesen. Das Schwert, dass der Petrus zog und meinte, er müsste mit der Waffengewalt für den Herrn streiten. Und es gibt immer so viele Leidenschaften. Braucht der Herr nicht. Braucht das treue Herz. Jetzt hat sie den tollen Vorschlag und enthüllt ihn den Jakob. Wie macht ihr das? Wie das macht? Also zuerst sagt ihr, ja, hol das Wildbret und bring's ihm rein. Und das ist Böcklein. Und der Jakob, der merkt es. Gell, wenn da jetzt wieder so politische Enthüllungen sind in Kiel und so, ist er ja auch nicht durch. Aber mich wundert es immer, warum das Böse doch wieder ans Tageslicht kommt, warum das wieder rauskommt, warum der Teufel den Deckel drauf hält. Das ist der Teufel, ich habe am Sonntag gesagt, hat noch nie einen Sünder glücklich gemacht. Vielleicht ist bei manchen verborgen geblieben, aber glücklich ist er nie geworden mit seiner Sünde. Und sie auch nie. Und der Herr Jakob, der ist nicht so durchtrieben, wie Sie meinen. Er weiß genau und sagt Mama, aber das ist doch nicht richtig. Und der merkt es doch. Er weiß genau, wo es böse wird. Und kein Mensch ist da, der es nicht wüsste, wo es falsch wird. Man kann höchstens sein Gewissen betäuben. Das, was die Bibel über Sünde sagt, das können Sie jetzt bloß noch in Ihrer eigenen Lebensgeschichte nachvollziehen. Genau so ist es. Genau so ist es. Man hat es vor allem abgestritten, aber man selber hat gewusst, hier bin ich über eine Linie gegangen, die ich nicht hier überschreiten soll. Und die Rebekka geht so weit, dass sie noch sagt, sie weiß auch, was sie tut. Gottes Fluch treffe mich. Sagt sie wörtlich. Der Herr verfluche mich, wenn es falsch ist. Sie weiß auch, was sie tut. Wer kann so etwas sagen? Das Gericht Gottes treffe mich. Sie sündigt ins Gericht Gottes hinein. Sicher in einer guten Absicht, aber da wird nichts davon abgebrochen. Auch wenn die Ziele noch so hehr sind, sie sind die Mittel falsch und darum ist das Ganze falsch. Das ist wichtig. Und Gott schafft trotzdem über die Sünde noch. Jetzt, wenn Sie fragen, Gott hätte es auch ohne das fertig gebracht, das ist ganz klar. Aber Gott schafft mit sündigen Menschen, wie wir es auf krummen Linien schreibt, Gott gerade und alles Mögliche, aber nicht, um dann die Sünde damit irgendwo zu erlauben oder als harmlos zu erklären, sondern sie bleibt, was sie ist. Und es ist schon schlimm, wenn sich ein Ehepaar so gegenseitig austrickst. Also, für mich war das die tollste Eheschule, wieder dieses Kapitel. Können wir in einer totalen Offenheit voreinander sein? Oder gibt es Dinge, die wir voreinander verheimlichen? Weil es der andere nicht wissen darf, warum der andere was vormacht. Dann ist die Ehe schon futsch. Vers 14. Nun zieht er los und brachte das Essen und zieht die Kleider an und alles funktioniert. Nein, doch der Isaac merkt es, der Isaac merkt es. Er ist zwar sehr alt und verkalkt, aber er merkt es. Warum das so läuft, nicht um der Dramatik willen, sondern weil es wirklich im Leben so ist. Wir meinen, das funktioniert ganz leicht mit der Sünde. Denn Gott, wie uns zum Schutze, lässt er uns nochmal, bist du es wirklich? Bist du es wirklich? Ja, natürlich bin ich es. Es geht plötzlich gar nicht so leicht. Und da sehen Sie, wie Gott da ist. Auch in seiner Segensgeschichte. Und er muss ein paar Mal sagen, ich bin's. Und er betastet ihn erst, wie er den Duft dann, den Waldduft der Preiselbeeren riecht, gell, von seinen Kleidern und vom Tau des Himmels, sagt er, ja, ja, das ist Esau. Und dann auf einmal ist er voller Begeisterung. Der Vers 13, der ist doch schwierig. Der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten. Das ist schwer. Und Die Verantwortung liegt auf dem alten Isaac. Aber jetzt kommt Esau, bringt sein Wildbret herein und Gott hat für ihn keinen Segen mehr. Die Segenslinie läuft über Jakob. Sie wissen das aus der Geschichte Israels, sie läuft über Jakob. Das ist ein Geheimnis der Treue Gottes, wie er zu diesem Volk dann steht, zu den Nachfahren Jakobs. Und dass dieses Land gesegnet ist von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle hat. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füße fallen. Manchmal in den gegenwärtigen Tagen, den Zeitungsberichten von Israel, muss man sagen, wenn man das wieder sieht mit diesem Attentat da gestern und so weiter, es wird so werden, es wird keine Aussöhnung geben mit den Palästinensern, es wird Israel wird dort bleiben. Es wird gar keine Sache, aber der Weltzorn wird sich gegen Israel richten, wie es verheißen war. Jetzt noch eine Sache, Esau ist ja der Vorfahre der Edomiter dann, das ist jenseits des Toten Meeres, diese Berge, und das ist auch hier beschrieben, mit dem, wo die Fruchtbarkeit fehlt, der Tau des Himmels, die dürren Berge. Aber es steht ja da, dass im Vers 40 ganz am Ende, es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißt. Das ist ja passiert. Die Edomiter waren zuerst unter David ja einverleibt ins Davids Königstum. Aber der Herodes war ein Edomiter. Herodes war ein Edomiter. Da haben die Edomiter haben die Israeliten beherrscht. Das war ja für die Juden so schwer, dass ein Esau-Nachfahre sie beherrscht. Das war für den, da wissen Sie die ganze Spannung. Warum der Herodes die Füße auf den Boden bekam, obwohl er einen Tempel gebaut hat. Das war unmöglich. Er hat zwar den römischen Kaiser hinter sich gehabt, aber da war zu viel dazwischen. Und dann wissen Sie, warum wir heute die Gegensätze so stark sind. Noch ein letztes Wort. Das Ganze, was hier abläuft, ist ja eine so ungemein herzliche Sache. Wie sie sich küssen, wie sie sich segnen, wie sie sich berühren. Man wird unwillkürlich an den Judas-Verrat erinnert. Wie der Judas den Kuss Jesus nochmal gibt. Man kann so schlecht drüber reden, aber es ist immer wieder eine Frage in unser Gewissen, ob unsere Offenheit zu Gott eine andere ist, eine klare und unser Handeln ein anderes. Gott will uns reinigen und er sagt uns dieses so offen. Esau hat den Segen immer verschmäht, er wollte ihn plötzlich wieder haben. Im Hebräerbrief heißt es, obwohl er ihn mit Tränen suchte, hat er ja das nicht mehr wieder gut machen können. Er hat etwas verspielt gehabt. Oder im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10 steht von einer Reue, die den Tod wirkt. Das war beim Esau keine echte Reue. Es war keine echte Reue, dass er noch einmal umgekehrt wäre und gesagt, ich habe in meinem Leben den Segen nie gesucht. Schwierig zu philosophieren, was Gott hätte tun können. Aber das Entscheidende ist, dass eine Buße an der tiefen Stelle vor Gott anfängt und nicht bloß den Profit von Gott mitnehmen will, aber die Beugung vor Gott fehlt und das Herz. Das, wie es nachher David hatte. Das Herz, das sich Gott ganz zu eigen gibt. Ich habe leider noch um 8 Uhr in der Stiftskirche einen Vortrag und so würden wir jetzt beten und dann das Lied singen. Und da ist so jemand so lieb und fährt mich noch mit dem Auto runter, dann singen Sie das Lied noch ohne mich. Wollen wir noch beten. Lieber Herr, wir sind immer wieder getroffen von deinem Wort und überführt. Und doch bist du der barmherzige Gott, der alle Sünden vergibt, alle, restlos alle, die wir in dein Licht bringen. Wir können heute Abend auch nur so viel vor dir bekennen. Verfehlungen der Ehe, in der Familie, den Kindern gegenüber, im Umgang mit anderen, mit der Wahrheit. Ach Herr, gib uns dein Herz und deinen Geist der Wahrheit. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du dies an uns wirken willst. Amen.